Meine Damen und Herren, wir haben letztes Mal über den Schmerz bei Lewis gesprochen, mit diesen beiden Schritten. Erst einmal das Problem of Pain, das gedankliche Problem und dann das unmittelbar menschlich erfahrene Leid und seine Auseinandersetzung damit in diesem privaten und persönlichen Buch. Und heute nehme ich das Gegenwort auf, die Freude. Man sagt am Ende schon, das klang dort schon an, wenn man aus dem Protest in die Dankbarkeit kommt und in das Erkennen dessen, was einem geschenkt worden ist, dann öffnet sich das eigentlich schon, dann gibt es schon so eine Aufhellung des Kummers, wie es dort geheißen hat. Und dass der Weg ja bis dorthin führt, dass man irgendwann sich auch wieder dem Leben aufschließt und das im Ganzen nimmt und hat. Das nennt er in dem nachgelassenen Buch, sein letztes Buch, wo er noch die Fahnen gelesen hat, aber es ist erst erschienen nach seinem Tod, Letters to Malcolm, Chiefly on Prayer, einfach ein Buch über das Gebet, das er in der Form eines Briefwechsels macht mit einem Freund, so hat er sich das zurechtgelegt, dass also nur seine Briefe dort nacheinander folgen. Gegen eben die Eitelkeit, gegen den Hochmut, gegen den Trotz und auch gegen die Selbstzärtlichkeit. Und wir haben ja schon im Schmerzbuch diesen Gedanken gehabt, dass Gott uns das, ich zitiere, das stabile Glück und die beständige Sicherheit, die wir alle wünschen, vorenthält, dass er uns aber breiten Wurfes, sagt er, Freude, Vergnügen, Spaß und auch Entzücken sei nicht selten, doch gebe. Das würde jetzt sicher etwas gedämpfter sagen als damals in der Form, aber es taucht auf, eben auch in diesem letzten Buch, wo er dann nochmal schreibt, dass es kleine Theophanien gibt, also Gotteserscheinungen. Die Sonnenkringel bildet eben, wenn man durch den Wald geht und man sieht also dann so durch das Laub hindurch unten auf dem Boden die Lichter, die dort so auftauchen. Und dann sagt er, der Geist eilt dem Sonnenstrahl entlang der Sonne zu. Alles und jedes könne einem wachen Herzen so begegnen, sagt er. Nichts wäre zu gewöhnlich oder zu gewohnt. Vom ersten Verkosten der Luft, wenn man aus dem Fenster blickt, sagt, die ganze Wange wird zum Gaumen, schreibt er da, bis zu den weichen Pantoffeln zur Schlafenszeit. Also in allen möglichen Formen kann so etwas einem begegnen. Dass das hier auftaucht, tatsächlich ist ja in keiner Zeit einfach bloß Unglück oder bloß Glück, sondern es ist immer eine Mischung. In den besten Zeiten viele üble Einsprengsel, sagt er, und viele gute auch in den schlimmsten. Also das gehört auf jeden Fall hinein. Und da gibt es aber auch etwas anderes, was er notiert, und das wollte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, eine Erinnerung seiner Frau. Ich zitiere, sie wurde einen ganzen Morgen bei der Arbeit von dem unbestimmten Gefühl verfolgt, Gott begleite sie sozusagen auf Schritt und Tritt und fordere ihre Aufmerksamkeit. Sie hatte das Gefühl, es sei wie üblich, die Frage nach einer unbereuten Sünde oder lästigen Pflicht, endlich gab sie nach, ich kenne das, wie man es so von sich wegschiebt, und stellte sich ihm und die Botschaft lautete, ich möchte dir etwas schenken und zugleich erfüllte sie Freude. So berichtet er von seiner Frau einfach, das ist einfach so das Faktum, ne? Dass es also etwas gibt. Und Freude ist nun tatsächlich ein ganz zentrales Wort, ein zentrales Motiv bei Lewis, vor allem im Blick auf sein literarisches Werk. Das geht schon damit los, wenn man seine eigenen Bücher anschaut, davon haben wir ja gesprochen, vielleicht am besonders deutlich in Perelandra oder der Sündenfall findet nicht statt, wo er einfach Paradies beschreiben kann, die Düfte, die Farben, die Welt, wie sie dort aussieht. Sein Freund Tolkien hat gesagt, dass die Freude das Wahrzeichen des guten Märchens von der höheren oder vollständigeren Art ist. Davon haben wir gesprochen, Sie erinnern sich noch von dieser plötzlichen Wende zum Guten, die Tolkien die Eukatastrophe nennt. die einem den Atem anhalten lässt, auch den Erwachsenen nochmal, und das Herz also hebt, dieser durchdringende Aufblitz von Freude. Und jetzt liegt ihm dran, dass man bei diesem Aufblitz der Freude es zugleich ein Aufblitz von Sehnsucht ist. Das ist der entscheidende Punkt. So definiert auch Ricoeur das Glück. Er sagt, das Glück, Augenblicke des Glücks öffnen ein Fenster auf die Glückseligkeit, sagt er. Sowas kann man auch bei Goethe lesen, dass das Schöne nicht so sehr leistend, als wie man versprechend sei. Also es ist eine Verheißung, ein Versprechen, das sich dort eigentlich zeigt. Und so hier auch, wir haben gesprochen, Sie erinnern sich noch an der Unterscheidung von Überraschung und Überraschendheit. Überraschung, wenn ich das erste Mal höre oder lese, eine solche Wendung wieder zum Guten. Und Überraschendheit, wenn ich das jetzt schon weiß und deswegen beim zweiten Mal mich der Surprisingness überlassen kann, weil eben die unmittelbare Überraschung, die mich dann umhaut und mich gar nicht richtig aufmerksam werden lässt, fehlt. Deswegen muss man ja den Kindern die Märchen wieder genau wörtlich nochmal erzählen, dass das alles also genau wieder so kommt, weil das einfach erwartet wird, was da jetzt auftaucht. Also diese Überraschendheit, eine Qualität, die beim 12. Mal, schreibt er, genauso fasziniert wie beim 1. oder noch mehr, weil eben dieser Schock des Unvorhergesehenen wegfällt. Das ist ja genau die Form, man weiß es jetzt und wartet nur darauf, dass es kommt. Und drum schreibt dann auch Louis, mit 10 Jahren hat er Märchen heimlich gelesen, mit 50 bekennt er es offen, ohne falsche Scham, und verteidigt sie auch gegen die neuere Jugendliteratur, angeblich besserer Schülergeschichten. Er sagt, das ist gar nicht wahr, denn ein Held in der Klasse, in der Fadengruppe oder im Fußballteam ist ja auch ein realistischer, ein ich-bezogener Tagtraum. Und da ist man doch bei diesen Märchen oder bei diesen Fantasy-Sachen, meint er, besser dran. Also entführen tun auch solche Bücher. Die Frage ist nur, bis wohin? Was gesucht wird, ist eben eigentlich die geweckte Sehnsucht, meint er. Die sei nötig, dass die auftaucht. Echte Geschichten, sagt er, machen uns nicht ärmer. Im Gegenteil, sie können uns völlig neue Erfahrungen schenken. Und wenn man dann warnt vor Eskapismus, das war eine Zeit lang sehr in Mode, also dem Fliehen aus dem Alltag, da antwortet Louis einfach mit der entwaffnenden Gegenfrage von Tolkien, wer befasst sich am meisten und ablehnendst mit Flucht? Die Gefängniswärter natürlich. Also die Leute, die uns einsperren wollen in ihren Bildungskanon oder so etwas, die haben was gegen Eskapismus. Faschisten wie Kommunisten kämpfen darum gegen Träumer. Und die erklären dann, dass das eben so sei und dass das rechte Studium, die Proper Study des Gefangenen sei das Gefängnis, von wegen. Aber sie sagt, vielleicht haben sie recht, wer lange zum Nachthimmel aufgeschaut hat, wird vermutlich ein weniger glühender und orthodoxer Parteigänger. Also gerade, wenn man die Dinge dann herausdreht. Und das hat er selber ja verschwenderisch mit seinen Büchern eingelöst, mit den 7 Kinderbüchern dieser Narnia-Chroniken, die dieses Glück vermitteln. Man könnte also die ganze Zeit da zitieren, bis hin zum Schluss, wenn dann in der letzten Schlacht Narnia untergeht und die Menschen in das himmlische Narnia hineinreiten. Und am deutlichsten, wie gesagt, in Perelandra. Also ihm geht es nicht um die Halbierung von Welt und Leben oder um eine erbauliche Beschränkung auf die lichtere Hälfte. Das gibt es ja auch nochmal. Sondern was ihn getroffen hat damals am Fantastis von MacDonald war, so schreibt er, ein heller Schatten von Heiligkeit, eine Art von kühler morgendlicher Unschuld und eine gewisse Qualität von gutem Tod. So schreibt er das über dieses Buch für Jugendliche und Erwachsene, also dieses Hauptwerk von George MacDonald, Fantastis. Und diese Qualität haben auch seine Bücher, meine ich. Und das, was er jetzt mit Freude meint, er nennt das auf Englisch, also er hat das Wort Joy dafür, dann müssen wir gucken, was dieses Wort bei ihm bedeutet. Das ist ein fester Terminus und den möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Es ist nämlich genau dieser Biss und Ruf der Sehnsucht, der Impact, der hier hingehört. Das ist gemeint. Und er hat dann seine Autobiografie über diese frühen Jahre seiner Bekehrung genannt, Surprised by Joy. Das ist eine Zeile von Wordsworth und die nimmt er hier auf, also mit diesem Dichter der Romantik. Und er bezieht sich hier auf Erlebnisse, die er selber hatte, als kleiner Junge, ein Spielzeuggarten auf einem Keksdosendeckel, der erinnert ihn an einen früheren Johannisbeerstrauch, die Idee von Herbst in Potters Squirrel Nutkin oder so, oder eben so ein Vers von Tegner über Baldurs Tod, Baldur ist tot, die waren von Anfang an, schreibt er, unheilbar romantisch. Und da verwendet er das deutsche Wort Sehnsucht und spricht von der blauen Blume. Also wir denken bei Freude eher daran, dass wir in etwas jetzt ausruhen oder da sind. Er sagt, nein, was er mit Joy meint, ist eben etwas anderes. Ich zitiere, eine unbefriedigte Sehnsucht, die vielleicht selber begehrenswerter ist als jede andere Erfüllung. Ich nenne sie Freude, was hier ein Terminus technicus ist, der scharf von Glück, Happiness, sagt er, und Pleasure, also Vergnügen, unterschieden werden muss. Freude in dem Sinn, wie ich es meine, hat nur ein typisches Merkmal mit ihnen gemeinsam, nämlich, dass jeder, der sie erlebt hat, sie wieder erleben möchte. Also das meint er, dass dieser Stich der Sehnsucht beglückender ist als irgendeine Erfüllung, das ist hier gemeint. Darum geht's. Nun hat er vor allen Dingen in seinen literaturwissenschaftlichen Sachen gegen wenig so gekämpft wie gegen die Romantik. Weil er nämlich gemerkt hat, dass er selber in der Gefahr war, diese Sehnsucht als Sehnsucht zu suchen, statt danach zu gucken, wonach man sich sehnt. Das ist der entscheidende Punkt. Sie erinnern sich, ich hatte das ja angemalt, also unsere Doppelstruktur, dass wir auf ein Objekt zugehen und zugleich aber nochmal auf das Zugehen können oder so. Und er hat festgestellt, dass er in der Gefahr war, diese Sehnsucht da zu suchen, statt das, worauf die sich vielleicht richtet, was er ja auch nicht wusste. Hätte sich da also weiterlenken müssen, während das andere so eine Sache der Selbstverkrümmung ist, wenn ich also die Sehnsucht als Sehnsucht suche, statt das, wonach ich mich eigentlich sehne und dass das einen pervertiert, wenn man sich darauf einlässt. Das hat er gemerkt und deswegen kämpft er so gegen die Romantik und kämpft auch gegen, nennt das Personal Heresy, also die Interpretation von Dichtwerken auf den Dichter hin, auf den Künstler hin, der drücke sich ja darin aus oder der habe hier Probleme oder wolle sich trösten oder suche dies oder jenes. Da wird das Werk nicht ernst genommen und er hat versucht, seinen Studenten das beizubringen, wie das eben vorher noch war. Er hat zum Beispiel ein ganzes Buch geschrieben, das heißt Vorwort zu Milton, wo er versucht zu zeigen, dass ich den eben anders lesen muss, als es der moderne Mensch liest. Der liest das als psychologisch, auf das Subjekt hin, auf den Milton hin und sagt, nein, das war damals überhaupt nicht üblich, sondern bewegte sich in der Objektivität, die dorthin gehört. Und eines seiner schönsten Bücher ist Experiment in Criticism. Im Deutschen hat das geheißen über das Lesen von Büchern. Das gab es als Taschenbuch bei Herder, wo er sagt, ein Buch ist dann gut, wenn man sieht, dass das jemand hingegeben und selbstvergessen lesen kann. Ach, das ist der Punkt, auf den es hier ankommt. Dass man das nimmt. Und er spricht das auch deswegen so an, sagt er, weil er von John Donne die Maxime übernommen hat, die Häresien, die Menschen hinter sich lassen, werden am meisten gehasst. Also er hat das ja selber erlebt, er war selber auch in diesem Romantizismus drin, da in dieser Romantik. Und um da wieder rauszukommen, wollte er dann andere auch daraus befreien, das ist eben nicht gemeint. Es geht also nicht um das sich Sehnen, sondern das, worauf die Sehnsucht zielt. Und was ist das nun? Und davon schreibt er eben zunächst mal, zu welchen selbstischen Verkrümmungen das führt, wenn ich eigentlich immer diese Form suche. Ich meine, dass das, glaube ich, auch der Hauptgrund ist für eine ganze Reihe von falschen Mystikern und Mystikerinnen und Propheten und Prophetinnen, dass die einmal so eine richtige Erfahrung gemacht haben und dass sie dann versuchen, auf alle Wege diese Erfahrung zu wiederholen, sie wieder hinzukriegen. Und dass das dann eben nicht gelingt. Sodass da mal wirklich was Richtiges war, aber man kann eben nicht sicher sein, dass man es nochmal bekommt. Mit diesem Wort von ihm, dass er sagt, vielleicht ist das das deutlichste Gebet, das Gott nicht erhört, wenn man sagt, nochmal dasselbe. Und obwohl wir seit Kinderzeiten immer so sagen, nicht? Das gibt es eben nicht nochmal, sondern das war es eben gerade. Sondern man soll eben weitergehen und auf den richtigen Weg kommen. Dass das gesucht wird. Vor allen Dingen in seiner Autobiografie, wo er das deutlich macht und auch in diesem Pilgrimsregress, wo er das im Einzelnen zeigt, dass man hier sich davon befreien muss. Also die Gefahr, die Sehnsucht selbst zu wählen, droht immer, auch wenn man es erkannt hat. Zitat, für sich allein betrachtet, könnte man sie vielleicht auch eine besondere Art des Unglücks oder Kummers nennen. Aber es ist etwas, das wir begehren. Ich bezweifle, dass jemand, der sie geschmeckt hat, bereit wäre, sie herzugeben, selbst wenn ihm alle Vergnügen der Welt dafür angeboten würden. Doch die Freude steht nicht in unserer Macht. Das ist der Punkt. Und man, um eine ganz andere Stimme zu nennen, Sie können dasselbe lesen bei Karl Rahner, wenn er schreibt über die Erfahrung des Geistes. Rahner war es ja wichtig zu sagen, dass wir Erfahrungen machen müssen. Sein berühmter Satz, dass der Christ der Zukunft ein Mystiker sein wird oder gar nicht sein wird. Und dann meint er mit Mystiker jemand, der etwas erfahren hat. Aber eben was? Das ist jetzt die Frage. Und dann zählt er so Verschiedenes auf. Und wenn Sie das mal nachlesen, dann ist man sehr verwundert, was man dort liest. Da zählt er nämlich eigentlich negative Dinge auf. Er zählt zum Beispiel aus, der Leser soll sich mal fragen, ob er schon mal gehorcht hat, ohne dass er dafür irgendwie belohnt oder bestätigt worden ist. Nicht bloß von anderen, sondern auch von sich selbst nicht. Manchmal kann man ja sagen, die anderen sind so blöd, die merken es sowieso nicht, aber ich weiß, wie toll ich das jetzt hier hingemacht habe. Sondern auch einem selber hilft es nicht, sondern einfach nur, sagt er, mit dem brennenden und fast zerstörerischen Gefühl, dass man eine entsetzliche Dummheit macht, aber es bleibt nichts anderes übrig. Das ist jetzt von mir verlangt und das habe ich durchzustehen. Also solche Sachen spricht er dort an, ein Schmerz und ein Verlust ohne Trost oder dergleichen, sowas führt er dort an und sagt, und wer so etwas erfahren hat, der hat den Geist rein erfahren. Schreibt dasselbe. Also er spricht nicht von diesen beglückenden Erfahrungen, die Seelenhochzeiten oder so, die wir auch kennen von den Mystikern und Mystikerinnen, sondern er stellt es sehr stark auf diese Formen des Entzuges ab. Was er da stellt, bitte.
Ist das ein Zwang, etwas zu tun, oder der freie Wille, etwas zu tun, oder ist es ein Hören auf jemanden, der eigentlich etwas aufhört?
So ist es. Also es ist die eigene Freiheit. Gehorsam ist ja ein Freiheitsvollzug. Also mir... Also das ist schon gemeint, wenn ich von Gehorsam rede, meine ich immer einen wirklichen Freiheitsvollzug. Also kleine Kinder können noch gar nicht gehorchen. Die leben so in ihrer Symbiose erstmal noch mit der Mutter. Das ist einfach drin, das wird einfach mitgemacht und getan. Sondern Gehorsam heißt, ich lasse frei meinen Willen bestimmen von der Einsicht eines anderen statt von meiner. Also jemand, da brauche ich natürlich Gründe, ich muss also erstmal selber es nicht wissen, denn wenn ich selber weiß, kann ich es nicht mehr einem anderen glauben oder von ihm abnehmen. Ich muss auf der anderen Seite wissen, dass der andere Mensch kompetent ist, dass er hierfür also berechtigt ist, das zu tun, dass er vertrauenswürdig ist und so. Das sind Dinge, die ich wissen muss. Aber ich weiß, den eigentlichen Kern des Geschehens weiß ich nicht, sowohl beim theoretischen Glauben wie beim praktischen Glauben, dass wir es Gehorsam nennen oder Gehorchen nennen. Ja?
Also Gehorchen will ich nur Gott.
Das sagen viele Leute und folgen dann nur sich.
Ja, ja, aber ich bin Gott gehorchen.
Ja, ja, wenn man das will, ist schon... Ja, ja. So ist es. Das ist aber genau der Punkt. Ja, ja. Ja, ja, genau. Das ist die Frage. Und jetzt...
Sondern wenn ich gehorcht habe, dann
Ja, nur wo nehme ich die her, nicht? Diese Gewissheit, eben, ja. Und das ist natürlich genau die Frage. Und es gibt genug Leute, die sagen, nein, ich gehorche eben niemandem, sondern ich will meinen unmittelbaren Zugang haben zu Gott. Da brauche ich niemanden dazwischen. Deswegen kann man so zeigen, bei den neuzeitlichen Philosophen, ob das nun der Nietzsche ist oder der Marx oder wer immer, wogegen die am stärksten reden, sind Mittler. Die sagen, ich brauche keine Mittler, sondern ich kann doch einen unmittelbaren Draht zum Absoluten haben und da bin ich nicht auf wen anders angewiesen. Nicht? Das ist genau der Punkt, was die nicht wollen. Und dagegen besteht also in den Religionen dieser Gedanke, dass es zum Mönchsleben zum Beispiel gehört, dieses Gelübde des Gehorsams, nicht bloß bei den Christen, auch in anderen Formen, dass also darauf ankommt, liefere ich mich einem Oberen aus, einem Seelenführer oder wie immer, also dem Abt oder dem Bischof oder wer auch immer, weil die eben sagen, einfach zu sagen, ich folge Gott, da weiß ich ja nicht, was ich da eigentlich für mich als Gott einführe. Das kann es dann auch schon mal geben, aber für die Selbstkontrolle kann man das eigentlich nur ernst nehmen, wenn man vorher schon auch mal gehorcht hat, also anderen Leuten. So würde ich sagen, nicht, dass das mit drin steckt. Also diese Vermittlung, die hier mit hingehört. Und bitte?
Zu dem Schmerz und Verlust von Rana, das habe ich noch nicht.
Also wenn man solche Erlebnisse hat, die schildert er, also ein Verlust oder eine Rücksichtnahme und niemand sieht es oder nimmt es wahr, sondern hält das für selbstverständlich. So geht das ja oft, nicht? Das wird nur als Schwäche ausgelegt oder es wird überhaupt nicht bemerkt oder wie auch immer. Und dann kann sich das sogar zuspitzen bis dorthin, dass man überhaupt nicht wahrgenommen wird mit dem, was man tut. Und nochmals, auch sich selber nicht trösten kann, dass man sagt, aber ich habe es doch richtig gemacht. Sondern auch das weiß man eigentlich nicht, sondern er formuliert so, mit dem brennenden Gefühl, hier eine Dummheit zu begehen. Dass das also drin steckt. Da war jetzt die Frage, ist das Zwang? Nein, Zwang soll es nicht sein, es ist die eigene Freiheit. Aber die eigene Freiheit, die schon sich selbst gegenüber Zwang antun muss, weil man das eigentlich nicht will, nicht fertig bringt. Louis nimmt einmal das Beispiel, dass er sagt, er hat zwar begriffen und weiß, dass also die Ärzte einem da nicht wehtun wollen bei der Operation und dass die auch nicht anfangen zu schnippeln, ehe man wirklich dann, also die Narkose wirkt, sagt er, trotzdem kriegt er immer so Panikattacken, sobald er dann so diese, damals war das ja noch dieses scheußliche Gaszeugs da, nicht? Wenn ich da dran denke, wird mir schon wieder schlecht fast. Also dass das also da so hineingehörte noch auf der Stufe und sagt, diese Panikattacken, die kriegt er nicht weg. Er muss also gegen seine eigene Panik angehen und zu sagen, jetzt reiß dich zusammen oder lass das oder so. Nicht? Also insofern ist da schon ein Moment von Zwang und Gewalt auch drin, aber eben nicht von anderen auf mich, sondern man könnte sagen, von meiner leitenden Seele, würde der Platon sagen, von meiner Kopfseele muss die anderen Geräte stillstellen. Plato stellt sich das ja in einem der Bücher so vor, einen der Dialoge so vor, dass er sagt, dass der Mensch ist ein Dreigespann, da gibt es also den Wagenlenker und da gibt es ein gutes Pferd und ein schlechtes Pferd. Und so bringt er dann die drei Seelen unter. Nicht? Der Wagenlenker ist die menschliche, die Vernunftseele und das gesunde Pferd, das ist die Brustseele, die für die aggressiven Kräfte steht. Und das schwache und störrische Pferd, das ist die Begierdeseele, die im Bauch sitzt und im Unterleib. Und dann kommt es also darauf an, wie weit jetzt der Wagenlenker das schafft, samt dem guten Pferd, also das schlechte Pferd irgendwie einzubinden mit, sodass sein Wagen nicht abstürzt oder so, sodass er da weiter den Kreis umschreitet. Und da brauche ich also solche Punkte, da kann man erstmal rein für sich denken, da taucht jetzt hier die Frage von einem Lehrer nicht auf. Aber in Asien, wie in den Religionen, taucht eben dieser Gedanke auf, es gibt keine Wahrheit ohne einen Lehrer. Also die Wahrheit kriegt man nicht einfach so vom Himmel runter, sondern man geht zu einem Lehrer in die Schule und die zum Teil ja von ihren Leuten ziemlich viel verlangen, so wie die Wüstenväter auch, die dann von ihren Leuten da verlangt haben, sie sollen einen Besenstiel in die Erde stecken und gießen oder so Geschichten, nicht? Also um zu sehen, dass die also ihren Willen da brechen oder so ähnlich. Natürlich frei, die können jeden Tag wieder weggehen. Aber wenn sie bleiben, dann steht also diese Arbeit an ihnen an. So was meint er. Dass das also hier hingehören muss. Also eine Sehnsucht, die eigentlich erstmal nichts mit Freude als solche zu tun hat, trotzdem eben ein Verlangen ist. Und dasselbe sagt jetzt Paderana. Also man macht so eine Erfahrung, sagt er, wer so eine Erfahrung macht, hat damit reinen Geist erfahren, so schreibt er. Das eine Artikel ist im dritten Band der Schriften und der andere im siebten. Ich kann jetzt nicht genau einen Titel sagen, um das eben jetzt so, also auch einfällt, das da noch mit hineinzunehmen, wo er das anspricht und sagt, wem das begegnet ist, der will das eigentlich immer wieder erfahren. Und wenn man das jetzt auf die falsche Weise macht, dann fängt man eben an, sich selber zu betrügen. Man versucht, bestimmte Stellungen wieder einzunehmen, bestimmte Verhaltensweisen und denkt, da muss es doch eigentlich jetzt geschehen, aber so kommt es nicht. Sondern es kann einem eben nur geschenkt werden, so wie er hier sagt, wir haben keine Macht über diese Freude, die kommt und geht eben nicht nach unserem Belieben und nicht nach unserem Wunsch, sondern anders. Aber es ist eine Freude. Also gerade nochmal in diesen, das andere leuchtet jedem ein, dass also einfach Flow und Hochgefühle, dass einem das gut tut und dass man das wiederhaben will. Aber bezeichnet ist das sowohl jetzt hier, also Louis, wie eben ein ganz anderer Name, wie Rana, gerade das andere anspricht und sagt, nein, es begegnet gerade nochmal auch in diesen Formen des gar nicht jetzt getragen oder gehoben werdens, sondern wo das hier unmittelbar da ist. Da ist dann auch keine Sehnsucht an diesem Punkt dann dort da. Das war jetzt auch nicht meine Parallele, sondern eine Parallele war, dass er sagt, es hat was mit Schmerz zu tun, aber doch einem Schmerz, den man wieder verlangt. Und das ist, deswegen ist das so eine Gefahr bei solchen Erfahrungen, auch bei solchen negativen Erfahrungen, dass man nach denen süchtig werden kann. Und dann verdreht sich überhaupt der Mensch ja in da. Also das suchtbedrohte Wesen ist normalerweise normale Tiere nicht. Aber beim Menschen steckt das drin, weil wir eben einen unendlichen Horizont haben und immer nur auf Endliches stoßen. Und dann gibt es eben diesen Ausweg in die schlechte Unendlichkeit, dass ich sammle. Und einfach sehen muss, dasselbe immer noch mal, wobei die Rationen immer größer werden müssen, damit es überhaupt noch wirkt. Und das ist ja dann die Schattenseite, die da noch mal drin steckt. Also, so schreibt er, ich bezweifle, dass jemand, der sie geschmeckt hat, bereit wäre, sie herzugeben, selbst wenn ihm alle Vergnügen der Welt dafür angeboten würden, aber die Freude steht nicht in unserer Macht. Das steht schon gleich auf den ersten Seiten von diesem Überrascht von der Freude. Der Seite 10, also schon im Englischen, im Deutschen ist auf der Seite 19. Und gerade aber darauf verzichten, das verlangt also die Bekehrung, das ist es, dass man sich da lösen muss. Und gerade, und zwar nicht bloß auf Perversionen, die, wie er meint, sich mit Vorliebe gerade an diese Kümmernis und Schmerzlichkeit binden, sondern auch auf sie selbst, sei es nun ein ästhetisches Erlebnis oder ein anderes, dass man genau, also nicht Erlebnisse suchen soll. Das ist aber das, was heute ja ständig angeboten wird. Jeder, an jedem Kaufhof steht dran, es ist ein Event-Kaufhaus oder so ähnlich, nicht? Also alle haben sie es mit den Erlebnissen da an der Stelle. Während die Frage ist, was wirklich hingehört. Man mag vielleicht fragen, ob ich in meiner Angst sofort durch den Gedanken befreit wurde, dass ich mich jetzt der Quelle nähere, aus der die Pfeile der Freude seit meiner Kindheit immer wieder abgeschossen worden waren. Die Antwort lautet, nicht im Mindesten. Nicht der kleinste Hinweis wurde mir geboten, dass jemals zwischen Gott und der Freude ein Zusammenhang bestanden hatte oder bestehen würde. Keine Musik, kein Duft von ewig blühenden Bäumen drang über die Schwelle, als ich durch die Tür hineingezogen wurde. Keine Art von Verlangen. Ja, also das genau auch nochmal hineingehört. Das muss nicht bei jedem so sein. Er schreibt es eben von sich so. Dass man einfach sagt, es gibt einfach die unterschiedlichsten Formen und Modelle. Das schließt andere nicht aus. dass da was hingehört. Ihm ist es also so gegangen, während es dann hinter der Tür dann doch anders aussah. Und das kann man dann wieder nachlesen eben im dem berühmten 22. Brief von, aus den Screwtape Letters, also dieser Dienstanweisung an einen Unterteufel, wo der Oberteufel da schreibt auf die Nachricht hin, dass der Klient von dem Wormwood also sich verliebt hat. Und dann schreibt also der Oberteufel da, alle jene Fastenzeiten und Vigilien und Scheiterhaufen und Kreuze sind weiter nichts als Fassaden, nichts als der Schaum an der Meeresküste. Draußen aber auf dem Meer, auf seinem Meer, da ist Freude und wiederum Freude. Er macht kein Geheimnis daraus. Puh, ich glaube, er hat nicht die leiseste Ahnung von jenem hohen und erhabenen Geheimnis, zu dem wir uns in der Schau des Elends erheben. Er ist so gewöhnlich, Wormwood. Eben, und diese erhabene Schau des Elends, behaupte ich, die kennen wir alle, seit wir 2,5 sind. Nicht? Das ist also diese Selbstgenuss im Schmollen, das dorthin hingehört und sich dann entsprechend also, wiederholt. Und die ganze großartige Hölle ist nichts anderes, es ist eine große Schmollerei. Also genau in diesem Form. Also natürlich hat das kein Format. Nicht? Aber man kann sich so richtig drin suhlen. Also das ist so der Punkt, der dahin gehört. Nicht? Und das meint er, das wäre es. Man müsste das andere herausnehmen. Nicht? Also wenn ich das eben so für sich nehme, wäre das nicht das Richtige. Und dann ist Glück natürlich was Gewöhnliches. Klar, bis zu Gottfried Benn, wenn alles sich im Glück beweist, im Tausch der Ringe, dienst du dem Gegenglück, dem Geist. Nein? Also genau dieser Punkt, der dort hingehört. Dass das hier auftaucht. Also das gerade ist es eben nicht. So geht er noch bis eben auch in dem Gebetsbuch nochmal auf diese Versuchung ein, sich durch solche Freuden vom Geber ablenken zu lassen. Das ist nämlich auf einen ersten Blick der Vorteil des Leids und des Schmerzes, dass man da nicht so den Geber übersieht und stattdessen bei der Gabe bleibt. Weil hier man sofort in einen anderen Rapport, in eine andere Verbindung kommt. Man kann die auch, das habe ich ja gerade versucht zu zeigen, auch nochmal missbrauchen, indem man sich gerade eben in die Selbstschmerz und die Selbstzärtlichkeit wirft. Aber an sich ist es hier erstmal an sich näher, den Geber nicht zu vergessen, obwohl der sich gerade entzieht und er wird im Entzug wahrgenommen. Aber vielleicht ist ja überhaupt der Entzug die deutlichste Form von Gegenwart. Rilke sagt in einem dieser späten französischen Gedichte, spricht er von einer Absence ardente, von einer brennenden Abwesenheit des Religiösen, dass es eine Art von brennender Abwesenheit gibt, wo das Vermisste, der, die das Vermisste, gegenwärtiger ist als in jeder Form von unmittelbar greifbarer Gegenwart. Dass das da auch nochmal hineingehört, wenn man nicht also in die Falle tappt und sich einfach nochmal in Selbstmitleid und Selbstgenuss des Selbstmitleides da in Verlust als Verlust einrichtet, sondern wenn ich gerade festhalte, es ist eine Abwesenheit. Aber dass diese Abwesenheit eben eine Form von Dasein ist. Das Bild, was wir dafür noch hatten bei der Simone Weil, werden sich noch einige erinnern. Ich rufe es einfach nochmal auch für die damals also nicht dabei waren. Die hat von ihrem Professor gezeigt gekriegt, das war das Bild. Sie sagt, sie hält also so etwas so hin und dann sehen alle von uns 4 rechte Winkel. Aber natürlich hat keiner von uns, also keins unserer Augen, 4 rechte Winkel gesehen. Das sieht man, wenn man es fotografiert. Dann sind das nämlich hier weite Winkel und das sind zugespitzte Winkel, schmale Winkel. Aber wir sehen automatisch 4 rechte Winkel. Das heißt, wir sehen, was wir nicht sehen. Und darauf käme es an, dass man also das zu sehen. Das hat sie ja dann dort so formuliert, dass sie sagt, auf den Schrei Jesu antwortet das Schweigen Gottes und das ist die einzig vertretbare Antwort. So wie eben hier der rechte Winkel eben von uns gesehen wird, obwohl wir ihn nicht sehen. Bitte.
Ja, im Gedächtnis schon. So sieht man, weiß man, was rechte Winkel sind, so erwartet rechte Winkel, wenn man es nicht.
Ja, aber wir machen das nicht mit Erwartung und Schließen, sondern wir sehen das einfach automatisch so. Darauf kommt es hier an. Also das ist der Punkt, den wir hier meinen, dass wir das unmittelbar also meinen, gesehen zu haben. Also dass man tatsächlich das Unsichtbare sieht. Nicht bloß erinnert, sondern wir sehen es so. Man könnte ja sagen, so wie Sie es jetzt geschildert haben, wenn das bewusst wäre, es ist aber nicht bewusst, dass wir uns erinnern, aha, wir wissen ja, dass das rechte Winkel sind und deswegen nehmen wir mal an, das sind welche. Nein, wir meinen, wir sehen sie. Das, wenn man also beim Phänomen bleibt. Obwohl man es eben sieht, wenn man es fotografiert, das ist keine rechte Winkel, die das Auge als Auge gesehen hat. Nicht? Also wir sagen nicht, wir sehen da, also der normale Mensch, wir sind ja jetzt nicht normal, wir machen ja Philosophie. Nicht? Aber wenn man jetzt normale Menschen nimmt, die würden eben tatsächlich sagen, sie haben hier vier rechte Winkel gesehen. Die sagen nicht, das waren jetzt zwar keine, aber ich weiß, dass es welche waren, sondern die sagen, ich sehe da vier rechte Winkel.
Mhm. Was Sie sagen, stimmt nur für bestimmte Projektionen.
Ja, natürlich. Ja klar, das ist ja auch nur ein Vergleich.
Weil er die Projektion im Unbewussten macht.
Ja, so ist es. Ja. Und das ist jetzt anzubinden auf die Unsichtbarkeit oder Unhörbarkeit Gottes überhaupt. Oder über die Anwesenheit des Abwesenden oder all die Geschichten, dass ich das hier mit hineinnehmen muss. Heidegger würde das als Phänomenologe so ausdrücken, dass er sagt, das, was sich eigentlich zeigt beim Phänomen, das sehen wir eben gerade nicht. Deswegen haben die das so mühsam geübt in den Husserlschen Proseminaren. Weil man immer schon sagt, ich sehe das und das, weil eben genau, was sie ansprechen, diese ganzen impliziten Schlüsse immer schon alle mitgemacht werden. Und wo der Husserl seine Studenten dazu bringen wollte, zu sagen, jetzt redet man nicht her, was ihr da denkt oder wisst, so, sondern bitte, was seht ihr wirklich? Und hat das mit denen eingeübt, weil uns eben unsere Vorstellungen eben immer schon das verdecken. So wie wenn wir Menschen treffen, wir auch nicht wirklich ihn sehen, sondern da gibt es Ähnlichkeiten mit Menschen, die wir schon getroffen haben, im Guten wie im Bösen und alles. Und das wird alles auf dem armen Kerl jetzt abgeladen, nicht? Der jetzt da in dieser Funktion auftaucht. Anstatt dass man erstmal hinguckt, wer ist er selber oder so, nicht? Dieses unweigerliche Einordnen. Und das ist eben ein Punkt, der hier anzusprechen ist und der eigens gelernt werden muss und dafür eben Askese verlangt oder so, um die Dinge wirklich zu sehen, eben wie sie gesehen werden wollen. Das heißt, wollen, das ist natürlich poetische Rede jetzt, die Dinge wollen gar nichts in dem Sinn, nicht? Aber eben andererseits wieder doch, jedenfalls der Rilke schreibt das so, nicht? Er sagt, wir sind vielleicht da, um sagen zu können, Brücke, Turm. Aber, und die schwindenden Dinge gehen uns die schwindendsten an, dass wir sie benennen, sagt er in den Elegien. Nicht, dass das dort hingehört und auftaucht. Und das gilt hier für die Wirklichkeit im Ganzen. Wann mache ich das und in welcher Form? Und am deutlichsten eben sicher bei den Künstlern abzulesen. Wo dann dasselbe nämlich nochmal gilt. Da kommt jetzt auch so eine bestimmte Sorte von Interpretationen von jetzt Nicht-Künstlern, die sagen, ja, der spinnt eben ein bisschen und der übersteigert das alles und das ist ja, hat ja nicht die Gegenstände gemalt, sondern so, wie das bei ihm so vorkommt oder so ähnlich. Während der würde sagen, nein, ich habe eigentlich die Wahrheit dieser Welt aufgedeckt. Du hast die gar nicht wahrgenommen. Du ordnest das einfach ein in deine Schemata. Du siehst gar nichts, was du siehst vor lauter Schemata, die du darauf anwendest. Während es darauf ankommt, von denen eben leer zu werden, deswegen auch nichts zu suchen, denn da hätte man schon wieder Suchbilder, sondern, wie Simon Weil sagt, in einer reinen Erwartung, in einem leeren Warten, ohne Vorgaben, Und weil man gar nicht weiß, was man erwartet. Wenn man schon weiß, was man erwartet, geht es schon daneben. So wie die Juden einen König erwarteten, der sie von Rom befreit. So haben die sich den Messias vorgestellt. Aber den gab es nicht.
Nicht? Also muss eine Offenbarung schon vorher da sein, sonst ist ein Warten auf nichts und alles.
Nein, das ist eben die, also ja, erstmal sage ich ja. Und da gibt es ja jetzt diesen Unterschied, auch, das geht wieder auch ein bisschen in die Konfession hinein, dass man katholisch auch schon von einer natürlichen Offenbarung spricht. Also Offenbarung geschieht nicht erst, dass Propheten jetzt auftauchen oder so etwas, sondern die Schöpfung selber ist schon Offenbarung, weil sie ein Wort ist und deswegen schon etwas, eine Zusage beinhaltet. Also dass überhaupt Dinge sind und nicht sind, dass sie so sind, wie sie sind, das ist selber schon eine Botschaft und eine Offenbarung. Das wird nicht von uns hineingelesen. Punkt eins, es ist auch nicht so, dass wir hier Gott hinter die Schliche kommen, weil der Einbrecher vergessen hat, die Handschuhe anzuziehen und jetzt hat man die Fingerabdrücke. So denken manche, sei das mit der katholischen Fundamentaltheologie. Das ist aber nicht so, sondern das ist wirklich ein Angebot, ein Brief, eine Anrede und die will verstanden werden. Völlig richtig. Also insofern geht da schon eine Offenbarung voraus. Die Frage ist, wie ausgefüllt ist die, wie explizit ist die? Das muss eben nicht sein, sondern die steckt eben so in uns drin, dass wenn dann das Richtige kommt, wir jetzt sagen, das ist es. Aber nicht, weil es sich jetzt mit meinem Erwartungsbild deckt, sondern von anderswoher. Das ist also hier gemeint. Ich hab nicht ein fertiges Bild und ein Passbild und sage, aha, so sieht er jetzt aus, sondern ich habe es eben nicht. Sondern dadurch, wenn jetzt da wirklich das Richtige kommt, dann wird es erkannt. Nicht? Das ist das. Und dazu muss man sich aber vorher eben befreien von den Erwartungsbildern.
Trifft das fürs Hören auch
zu? Ja. Fürs Hören, genau. Das Hören ist ja ohnehin, das gehört ja vor allen Dingen dieser Tomatis hin, so ähnlich heißt er doch, ja, der eben da, ein Arzt, der das also untersucht, das Gehör ist ja unser intimstes und unmittelbarstes Organ, was ja schon das Kind im Mutterleib also mithört und wo man ja dann auch Versuche gemacht hat und Untersuchungen angestellt hat, wie genau das also darauf reagiert, wenn die Mutter eben schon während der Schwangerschaft im Märchen vorgelesen hat und erst hinterher, wo sie einfach die Stimme wiedererkennt oder so Sachen und die aufnimmt. Also da, gerade das Hören ist ganz ausgeprägt bis zu der Tatsache hin, dass in der Regel Leute mit ihrer Blindheit eher fertig werden als mit der Taubheit und dass da die größere Gefahr des Misstrauens und des sich Isolierens und des Verdachtes, dass sich die anderen über mich lustig machen oder so ähnlich, dazu kommt nochmal. Weil eben das Hören so ein unmittelbarer, intime Kontaktpunkt ist.
Aber gerade beim Hören braucht man die Erwartung, damit man überhaupt im Zusammenhang bringt.
Das ist eben die Frage. Also, weil wenn man... Also einerseits braucht man ja einen Rahmen, das ist das, was vor allem die Transzendentalphilosophie sagt. Andere sagen wieder, je ausgeprägter der Rahmen ist, desto größer ist die Gefahr, dass ich eben das wirklich Neue nicht höre und nicht merke, sondern nur das höre, was eigentlich meine Erwartungen bestätigt. So gehen wir eigentlich mit Dingen um in der Regel. Also ob nun mit Künstlern, an die man sich gewöhnt hat, weil was sie bisher gemacht haben oder so, müsste das eigentlich weitergehen oder bei anderen Menschen oder so ähnlich. Also dass man sich ein Bild von innen macht. Man muss sich ein Stück weit ein Bild machen, dafür trete ich auch immer ein. Also gegen Max Frisch bin ich da immer eingetreten. Der Max Frisch hat nämlich nach meinem Empfinden immer was gegen die Bilder, weil er eigentlich keine Verantwortung übernehmen will. Also mein Name sei Gantenbein oder so, nicht? Ich lasse es da möglichst offen halten oder so, um da alle möglichen Wege zu haben, während man schon zu sich und seiner Vergangenheit im Guten wie im Bösen stehen sollte. Also das eine ist schon klar, ich gebe zu, ich muss also Dinge wissen. Auf der anderen Seite gibt es eben doch eine Form von bildlicher Festlegung, die dem anderen gar nicht mehr erlaubt, neu sein zu können. Und das gilt also für einen anderen Menschen. Und das gilt nochmal für Künstler, das gilt bis hin ins Religiöse hinein, dass man sagt, nein, das ist doch alles schon eigentlich klar, und da kann doch jetzt nicht auf einmal was anderes kommen, sondern das muss doch so bleiben. Nein, muss es nicht. Und das steckt ja wohl auch in dieser Aussage am Dornbusch drin. Ich werde da sein, als der ich da sein werde. Also zwar immer derselbe, aber wahrhaftig nicht der gleiche. Sondern es ist jedes Mal nochmal wieder anders und neu. Du kannst nicht meinen, hättest mich jetzt da durchschaut und verrechnet und das ginge jetzt. Sondern es kann immer wieder nochmal ganz anders sein, was dort auftaucht. Und das gilt fürs Sehen wie fürs Hören. Fällt uns schwer, aus zwei Gründen, denke ich, Ängstlichkeit und Bequemlichkeit. Beides steckt ja in uns drin, nicht? Die Angst und die Trägheit. So. Und die Botschaft hat eben immer irgendwas zugleich auch nochmal Neues oder Überraschendes. Sie ist eine Erfüllung von, aber eine Erfüllung, die man sich, soweit man sie sich ausgemalt hat, sicher gerade falsch vorgestellt hat. Denn die Vorstellungen kommen ja von uns, von unseren Erwartungen und nicht von dem, was da wirklich auf uns zukommt. Und deswegen so dieses Bestehen drauf der Entleerung und des Wegräumens von Vorbedingungen, die da sichtbar werden. Mit der, natürlich kann das also Dinge auch zerstören. Also wie denke ich eben Sehnsucht, deswegen liegt ihm dran und wie ihm der Simone Weil auch liegt dran, das nicht inhaltlich zu sehr auszubuchstabieren oder auszumalen, sondern sich tatsächlich offen zu halten dafür. Und da ist das Dritte, was da hineinkommt, ist natürlich die Ungeduld. Das ist das, was Kafka anspricht. Er sagt, aus Ungeduld sind wir aus dem Paradies gewiesen worden und die Ungeduld ist schuld, dass wir noch nicht wieder zurückgefunden haben. Weil man einfach lange genug also warten müsste, bis es wirklich kommt, was dort kommt. Und dann greift man, das ist ja vital schon, diese sogenannte Übersprunghandlung, nicht? Wenn ein Vogel so lange nichts zu fressen kriegt, der schnappt ja nach Fliegen, die gar nicht da sind. Und so machen das die Menschen auch nochmal. Also ich brauche mal wieder eine religiöse Erfahrung, nicht? Irgendwo produziert man dann was, nicht? Und das ist natürlich dann das Schlimmste. Aber ich sehe, um Himmels Willen, wir haben schon wieder drei, erst mal unsere Pause. Vielen Dank. So, wenn man jemand so nett ist, macht die Fenster auf.